Der iranische Mullah-Diktator ist weg, Donald Trump sei Dank. Die Welt ist jetzt ein bisschen besser.
Warum Klimaneutralität 2045 um jeden Preis? Europa sagt 2050. 5 Jahre schneller werden uns Multimilliarden kosten.
Willkommen im Alltagssexismus. Kein Verbrechen, aber Nährboden für mehr.
Umfassende Reformen im Gesundheitswesen sind überfällig. Seit Jahren gibt es ein massives Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben.
Herzlich willkommen. Wir freuen uns darauf, diese 4 Themen jetzt mit unseren Gästen zu diskutieren, etwa 40 Minuten lang. Und mit dabei ist die Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU und der ehemalige Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Danke. Und wir beginnen mit dem Thema des Tages, nämlich der Frage, ob der Angriff auf den Iran jetzt auch der Befreiungsschlag für das iranische Volk ist. Nikolaus Blome fängt an.
Der iranische Mullah-Diktator ist weg. Donald Trump sei Dank. Die Welt ist jetzt ein bisschen besser, da müsste sich eigentlich jeder freuen. Die USA und Israel versuchen endlich, ein Regime zu stürzen, das Homosexuelle an Kränen aufhängt, Frauen wegen ihrer Haare zu Tode prügeln lässt und die Atombombe will. Nach jahrelangen Verhandlungen darüber, ohne Ergebnis, ist die Zeit der religiösen Gewaltherrscher abgelaufen. Natürlich hat ein Regimesturz viel Risiko. Der Krieg um den Iran ist gefährlich für die Region und bringt Kosten für die ganze Welt. Aber die Furcht vor den Risiken hat zu lange gebremst. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Ja, Herr Blome, ist das denn aber tatsächlich schon das Ende des Regimes? Das ist ja die große Frage. Wir sehen jetzt einen Angriff. Und ich glaube, jeder von uns würde sich wünschen, dass Menschen und insbesondere auch Frauenrechte in Iran besser geachtet werden. Wir alle wollen, dass diese nukleare Bedrohung ausgeschaltet wird, ist völlig klar. Aber ob das nun erreicht wird oder ob das nur Destabilität gibt, das ist für mich noch die Frage. Mal ganz abgesehen davon, dass Sie nonchalant die Frage des Völkerrechts einfach so übergangen sind.
Wahrscheinlich haben wir wieder 5 Juristen am Tisch, die das gleich begutachten werden. Aber Sie sind
offensichtlich.
Sie sind genau am Punkt. Natürlich weiß weder Donald Trump und alle anderen wahrscheinlich auch die Vernünftigen in seiner Umgebung und wir schon gar nicht, ob das jetzt zum Erfolg führen wird, mit Sicherheit. Wenn uns diese Unsicherheit aber dazu führt, es gar nicht erst zu versuchen, dann finde ich, wären wir auf dem falschen Weg. Das wollte ich sagen. Also ist wenigstens halbwegs gut geplant, hoffentlich, und mit entsprechendem Einsatz auch versehen und auch mit Nachhaltigkeit versehen. Zu versuchen, finde ich es richtig, anstatt immer weiter zuzugucken, weil man nicht ganz genau sicher ist, was der 18. Schritt sein wird.
Also da habe ich wirklich große Zweifel, dass das vernünftig geplant ist. Donald Trump hat jetzt leider nicht gerade einen Track Record davon, dass er diese Dinge dann auch durchdenkt bis zum Ende. Und auch hier zeigt sich ja wieder dieses mörderische Regime, wo ich ganz bei Christian Lindner bin. Natürlich hoffen wir, dass das das Ende dieses Regimes ist. Das ist gar keine Frage. Aber die haben ihre Nachfolger schon in Stellung. Die sind vorbereitet und zwar seit Jahrzehnten auf genau diese Situation. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Europa irgendeinen Plan hat, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Also damit können wir uns auch mal befassen. Aber auch in den USA ist relativ deutlich, dass Donald Trump keinen Rückhalt aus seiner eigenen Bevölkerung hat, auch keinen Rückhalt aus dem US-Kongress und diesen Kurs nicht wird lange halten können. Und dann wird er die Iraner sich selbst überlassen, also das Volk wiederum im Stich lassen.
Ja gut, aber wir können jetzt alles über die Risiken diskutieren und über die Möglichkeiten, dass es scheitert. Aber ist das jetzt wirklich der Ansatz?
Ja, die muss man ja vorher bedenken.
Naja, also.
Ich glaube nicht, dass keiner vorher daran gedacht hat. Natürlich weiß man nie, ob es gelingt, von außen ein System im Inneren zu stürzen und wieder was Neues zu stabilisieren. Aber wir haben ja jetzt feststellen müssen, dass der Weg, der einige Jahre, Jahrzehnte beschritten worden ist, eben auch nicht dazu geführt hat, den Menschen im Land zu helfen, die Region zu befrieden, zu einer Abrüstung zu kommen. Und wenn man dann sich überlegt, was sind die Alternativen, ist man, glaube ich, auch nicht schlauer. Und ich meine schon, dass man da auch weiß, was man tut. Natürlich die möglichen Auswirkungen auf die Region, die kann keiner genau vorhersagen. Aber die Bedrohung, die die ganze Zeit von diesem Terrorregime ausgegangen ist, nicht nur gegen die eigene Bevölkerung, sondern gegen eine ganze Region, gegen uns alle, sind jetzt auch nicht klein zu reden. Und da jetzt zu sagen, man weiß es besser von außen, ist auch schwierig.
Schon richtig, aber da sind Sie klarer als Ihr eigener Bundeskanzler, Frau Ministerin, wenn ich das sagen darf, weil so das Ja, das finden wir eine gute Idee. Regime-Change, lass es uns noch mal probieren, obwohl das Konzept echt keinen besonders guten Ruf hat.
Ich sage es ähnlich, wie er es auch gesagt hat. Wir können jetzt nicht von Deutschland aus lange Ratschläge geben oder den Zeigefinger heben wegen des Völkerrechts. Natürlich muss man sich die Frage stellen, was ist mit dem Völkerrecht? Sie haben es gesagt, aber wenn dort Ziele verfolgt werden, die wir auch teilen, muss man das auch feststellen. Und dass der Weg, den man bisher gegangen ist, nicht zum Erfolg geführt hat, das muss man eben auch so sehen. Und ich glaube, nichts anderes wurde dazu gesagt.
Also ich habe so eine Ambivalenz. Einerseits, ich glaube, da stimmen wir alle überein, niemand hat Sympathie mit den Machthabern dort und wie sie mit Menschen umgehen, wie sie die Region destabilisieren, wie sie den Terror finanzieren. Und dass jetzt eine weitere Verbindung gekappt wird, Russland, Iran, das ist noch ein zusätzlicher Nutzen, der von einer erfolgreichen Operation ausgeht. Wir müssen uns nur über eines im Klaren sein. Von einer internationalen Ordnung, die auf Regeln und gemeinsam getragenen Institutionen basiert, entfernen wir uns immer weiter. Es ist eine neue Weltordnung, in der mehr denn je, galt immer, aber mehr denn je, das Recht des Stärkeren bestimmt. Und man wird zumindest mit Appellen, sich an das internationale Recht zu halten, jetzt bei anderen Konflikten weniger Gehör finden, wenn das von westlicher Seite passiert.
Ich kann das nur unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben, Herr Lindner. Und dazu kommt ja noch, wir haben jetzt hier über mögliche Konsequenzen gesprochen, aber wir müssen schon auch mal eben erwähnen, dass da hunderte Menschen schon jetzt getötet wurden. Auch Kinder, eine Mädchenschule, die völlig zertrümmert wurde, die auch bombardiert wurde. Jetzt kann man immer sagen, ja gut, in jedem Krieg gibt es auch Casualties. Aber ich finde das schon ziemlich heftig. Und das mal eben so wegzuwischen, also da ist es genau richtig, dass auch der Bundeskanzler in einer solchen Situation abwägt und das Völkerrecht nicht mal als Kleinigkeit abwägt.
Also Mini-Aspekt noch ergänzen. Es gibt im Vergleich zu anderen Konstellationen in der Vergangenheit, wurde nach meinem Eindruck jetzt noch nicht einmal der Versuch unternommen, eine völkerrechtliche Begründung zu finden. Die waren in der Vergangenheit oft auch fragwürdig.
Oder waren gelogen, wie beim Irak.
Oder Irak, waren sie sogar gelogen. Aber hier wird nicht mal mehr der Versuch unternommen, wobei es da vielleicht, ich bin jetzt kein Völkerrechtler, möglicherweise sogar Anknüpfungspunkte gegeben hätte. Es gibt ja die sogenannte Responsibility to Protect, also die Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft
also gegenüber
einem unterdrückten Volk und anderes mehr.
Ja.
Aber jetzt, wenn wir das zur Kenntnis nehmen, muss man sich ja trotzdem damit, wie soll man sagen, auseinandersetzen und damit umgehen lernen, dass nicht die Bundesregierung das Völkerrecht außer Kraft gesetzt hat oder ich weiß nicht wer in der westlichen Hemisphäre, sondern Wladimir Putin, würde ich mal anfangen, das iranische Regime seit wahrscheinlich schon ganz vielen Jahren mit diesen Terrormilizen in drei verschiedenen Ländern, wo sie de facto Krieg gegen diese Länder im Inneren plus dem Gazastreifen geführt haben. Also wie sehr schützt das Völkerrecht oder wie lange soll das Völkerrecht ein Regime schützen, das das Völkerrecht mit Füßen tritt und es auch noch sagt und auch noch stolz darauf ist? Ja. Also wie lange wollen wir das mitmachen? Und ist das jetzt vielleicht hier der Wendepunkt, wo man sagt, bei in ausgewählten Fällen, wo offenkundig jemand gar nichts mit dem Völkerrecht zu tun hat, dann schützt es ihn aber auch nicht mehr gegen, wie soll man sagen, Attacken, Angriffe der Israelis oder der Amerikaner?
Das ist durchaus ein wichtiger Punkt, denn wir haben... Ja, es gibt keine einfachen Antworten, aber wir haben eben auch jahrelang es nicht wirklich durchgezogen, wenn wir darüber gesprochen haben, wie können wir eigentlich dieses iranische Regime, also die stehen wirklich erst seit kurzem auf der Terrorliste der EU, das ist wenige Wochen her. Wir haben es nie wirklich geschafft, die Geldströme von diesem Regime zu stoppen. Die haben weiter ihre Luxusimmobilien in London und Paris gekauft. Also es gibt schon andere Möglichkeiten im Rahmen des Völkerrechts, die wir eben nie wirklich durchgezogen haben, wo wir nicht den Mut hatten. Und ob das jetzt besser ist mit einem militärischen Anschlag in dieser Größenordnung, wo es ja nicht nur im Iran Tote gibt, sondern auch in der ganzen Golfregion, die wirklich massiv gefährdet ist. Also dieser Flächenbrand, der wir können noch gar nicht absehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Es wird sehr teuer. Für Autos nein, aber für die gesamte Weltwirtschaft und diese Instabilität, die tragen wir alle. Und die hat Donald Trump mal eben so ausgelöst. Und ich würde auch sagen, um von innenpolitischen Problemen abzulenken. Auch das sollte man nicht vergessen.
Ja, oder ist es eben Donald Trump mit seiner Sprache der Macht? Und ich meine mich an ein Zitat des Bundeskanzlers zu erinnern. Wir müssten jetzt, also wir, meint er, glaube ich, die Europäer und die Deutschen aber auch, ich weiß nicht, ob es der Münchner Sicherheitskonferenz, glaube ich, war das, die Sprache der Macht erlernen. Und da habe ich mich gefragt, was das bedeutet. Und jetzt hätte man ja ein bisschen Anschauungsunterricht, beziehungsweise man könnte ja jetzt daran teilnehmen. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass die Bundesregierung irgendetwas vorhat.
Nein, das hat sie nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er mit Sprache der Macht meint, es Donald Trump gleich zu tun. Ich glaube, er meint damit, wenn ich ihn da überhaupt interpretieren kann oder soll, meine aber, dass er damit sagen will, dass man sich als Europa jetzt mal zusammentun muss und selbstbewusster agieren muss, geschlossen agieren muss und da auch vielleicht gewisse Ansprüche formulieren muss. In die Richtung, denke ich, ist er da zu verstehen. Nicht vergleichbar mit Donald Trump, aber mit einem selbstbewussten
Aber der
Europa.
Wünscht sich ja, Donald Trump wünscht sich ja auch von der Bundesregierung mehr Einsatz, also mehr, wenn man sagen, Unterstützung, vielleicht auch nur nette Worte, denn man braucht ja offenkundig viel Zuwendung. Und tatsächlich war die Sprache von Friedrich Merz sehr abgewogen. Kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber es war deutlich abgewogener, als vielleicht Israelis und Amerikaner sich das gewünscht hätten. Und ich glaube, sie wünschen sich das zurecht, denn sie machen, auch ein Wort von Friedrich Merz, die Drecksarbeit für uns.
Also für Europa und für Deutschland müsste das jetzt mindestens mal der allerletzte Weckruf sein, wenn die anderen davor nicht schon genug waren, sich zusammenzureißen und wirklich eine eigene Position zu diesen Dingen zu entwickeln. Es ist ja bezeichnend, dass die EU so lange gebraucht hat, um überhaupt ein gemeinsames Statement zu veröffentlichen, um eine gemeinsame Linie, die nach wie vor, glaube ich, auch vielen Menschen in diesem Land und in anderen europäischen Ländern völlig unklar ist. Man fühlt sich sehr alleine damit gelassen. Wir haben eine große Bevölkerung, eine exil-iranische Bevölkerung hier im Lande, die auch eben fragt, wie geht's jetzt weiter und was tun wir eigentlich von hier aus? Also das müsste wirklich das Mindeste sein, dass man jetzt die Hausaufgaben macht. Friedrich Merz ist ja gerade auf dem Weg zu Donald Trump nach Washington. Und auch da wird er jetzt die Gelegenheit nutzen müssen, um die klare Linie Deutschlands erstmal zu finden und dann auch deutlich zu machen.
Ist in Europa nicht so leicht, weil außenpolitische Fragen in Europa ja von 27 diskutiert werden, die ganz eigene Abwägungen haben und übrigens manchmal auch ganz sachfremd argumentieren, also im Bereich der Außenpolitik vielleicht Dinge bewusst verhindern, weil sie an anderer Stelle entgegenkommen wollen. Das ist eine Schwäche der Europäischen Union, dass wir uns selbst damit bremsen, dass wir zu viele haben, die einfach Nein sagen können, ohne dass dann die Gemeinschaft insgesamt handeln kann.
Ja, das macht das Ganze schwierig. Man will eigentlich mit einer starken Stimme sprechen, muss aber erstmal zu dieser starken Stimme finden.
Mindestens mal das Zentrum finden.
Ich glaube aber, die Reise jetzt diese Woche in die USA könnte zu keinem besseren Zeitpunkt stattfinden, um dann auch entsprechend Gespräche zu führen.
Wir hatten es eben schon einmal erwähnt, also dieser Krieg wird mindestens mal das Öl teurer machen, das Autofahren wahrscheinlich, das Heizen aber auch. Und damit wären wir beim nächsten Thema, nämlich bei dem Heizungsgesetz beziehungsweise beim Klimaschutz und ob wir da eigentlich zu viel gemacht haben. Und jetzt zu einem gewissen Augenmaß zurückfinden, Christian Lindner.
Klimaschutz ja, aber bitte mit Augenmaß. Was mir an der Linie von Katharina Reiche gefällt, wir kommen von der Wunschliste zurück zur Werkbank der Realität. Erneuerbare ja, aber nur im Tempo, das die Netze physikalisch hergeben. Sonst feiern wir Rekorde bei der Einspeisung und wundern uns über Rekorde bei den Kosten. Auch beim Heizungsgesetz soll es mehr Technologieoffenheit geben, die man beim Auto leider noch suchen muss. Offen bleibt, warum Klimaneutralität 2045 um jeden Preis? Europa sagt 2050. 5 Jahre schneller werden uns Multimilliarden kosten, manche schätzen rund 1 Billion, weil man gute Technik zu früh verschrottet. Das ist nicht klug, weil es global nichts bringt. Ja, Deutschland muss Vorbild sein, aber nur, wenn wir Wohlstand und Jobs mit Klimaschutz verbinden. Sonst sind wir nicht Vorbild, sondern Warnung.
Herr Lindner, ich freue mich schon, dass wir gleich nochmal über die regelbasierte Ordnung auch mit Blick eben auf die Klimaziele sprechen können. Aber erstmal vielleicht zur Gegenwart. Das ist ja ein bisschen lustig, dass Sie das Heizungsgesetz hier erwähnen. Ich kann mich eigentlich erinnern, dass Sie am Ende mit Ihrer Ampel, wo Sie ja noch an der Regierung beteiligt waren, ein durchaus tragfähiges Gesetz auf dem Tisch liegen hatten, mit dem die allermeisten einigermaßen zufrieden waren, was dem Klimaschutz gut getan hat, wo die Förderung drin steckte, was der Wirtschaft in Deutschland gut getan hat. Und jetzt dreht man das irgendwie alles wieder zurück. Man belastet die Mieter wirklich massiv. Man macht eigentlich denselben Fehler, den Habeck damals in diesem ersten geleakten Entwurf gemacht hat, nämlich die Förderung nicht von Anfang an mitzudecken. Das macht man jetzt wieder, und zwar gegenüber den Mieterinnen und Mietern. Und Sie finden das jetzt plötzlich gut?
Also das müssten Sie dann an Frau Warken richten. Ich beziehe mich gar nicht so sehr auf das Heizungsgesetz. Da geht's
Sie
mir
haben
um
es ja mit erwähnt.
Ja, aber mein Hauptargument hier war eben auch ein anderes. Die andere Förderung der erneuerbaren Energien und den Klimaschutz insgesamt. Der Wärmebereich ist ja nur ein Teil. Der Antrieb beim Auto ist ja nur ein Teil. Ich glaube, dass wir generell eine andere Linie im Klimaschutz brauchen. Einerseits technologieoffen, weil wir dann die günstigsten Formen der CO2-Vermeidung nutzen können. Und zum anderen, ich glaube nicht, dass wir uns einen Gefallen damit tun, 5 Jahre schneller sein zu wollen, als die Europäische Union vorgibt. Warum glaube ich nicht, dass das sinnvoll ist? Irgendwann werden in Deutschland die Menschen feststellen, dass sie einen Lebensstandard verloren haben, vielleicht ihren Job verloren haben, dass ganze Industrien verschwunden sind. Für was? Für nichts.
Das werden sie auch dann feststellen, wenn wir keinen Klimaschutz machen. Und zwar noch viel, viel schlimmer, weil der viel, viel teurer ist. Bis zu 900 Milliarden bis 2050. Weil sich die Menschen ihre Häuser nicht mehr versichern können. Weil wir nicht mehr zukunftsfähig sind mit unseren Technologien. Wenn man das mal rückwärts denkt. Hätten wir frühzeitig auf Elektroautos gesetzt, dann hätten wir einige Arbeitsplätze sichern können. Da sind uns andere jetzt davongelaufen. Die Autoindustrie ist eigentlich das beste Beispiel. Aber noch mal kurz zurück.
Finde ich gar nicht. Finde ich übrigens gar nicht, dass das das beste Beispiel ist. Weil hier wird immer der Eindruck erweckt, die ganzen chinesischen Hersteller würden E-Autos machen. Frau Pfeffer, die machen Verbrenner, weil wir sie nicht mehr machen wollen. Und deshalb glaube ich, dass wir wahrnehmen müssen, dass nahezu die ganze Welt über Europa und Deutschland lacht, weil wir unsere wirtschaftliche Stärke aufs Spiel setzen, ohne dass wir dafür irgendeinen Vorteil haben. Noch nicht einmal die Erderwärmung bremsen wir.
Also das habe ich mehr.
Es kommt, glaube ich, darauf an, wie man es macht. Wir haben uns jetzt vor nicht mal einem Jahr im Wahlprogramm, im Koalitionsvertrag auf das Klimaziel verständigt. Und
also auf das 2045er-Ziel.
Genau, auf das 2045er-Ziel.
Die Frage ist schon, warum das jetzt immer noch vor den Europäern sein soll.
Naja, ich meine, daran sollten wir uns jetzt mal festhalten, mit all den Diskussionen, die es drumherum gab, vielleicht auch berechtigterweise gab. Jetzt geht es, denke ich, drum, wie man das alles umsetzt. Denn wir brauchen schon Planungssicherheit, wir brauchen Investitionssicherheit, wir brauchen Technologieoffenheit und wir müssen es pragmatisch angehen. Kollegin Reiche ist ja genannt worden. Da hat sie jetzt auch viel Gegenwind für ihre Ansätze bekommen, um es mal gelinde auszudrücken. Ich glaube aber, es ist richtig, wie sie es macht. Und wir sagen schon lange, das Verbrenner aus muss zurückgenommen werden. Kommission geht da auch einen Schritt in die richtige Richtung. Wir machen jetzt mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz ein Gesetz besser, dem Heizungsgesetz, jetzt Gebäudemodernisierungsgesetz, ein Gesetz besser. Das, denke ich, dazu beigetragen hat, dass die Menschen dem Klimaschutz eher abgetan waren als zugetan. Und wo wir jetzt sagen, natürlich gibt es eine freie Entscheidungsmöglichkeit. Es gibt nicht den Beratungszwang. Ich bin technologieoffen. Wir wollen auch, das ist ganz klar vereinbart, es nicht zulasten der Mieterinnen und Mieter machen, setzen aber trotzdem dann darauf, dass die Menschen beim Thema Kraftstoffe, also Gas,
ja, am Ende wird es teurer. Und das ist, es wäre doch in jedem Fall teurer geworden, entweder indem ich mir als Vermieter oder als Hauseigentümer eine andere, auch nicht ganz billige, eben strombetriebene Heizung hätte einbauen müssen. Oder aber, wenn ich jetzt bei Gas bleibe, ob nun als Mieter, mehr oder weniger unfreiwillig, oder eben als Eigentümer, dann muss ich diese ganzen Schritte der Preiserhöhung für Gas mitgehen. Und jeder weiß, dass das immer teurer wird. Und ich glaube, der Grundansatz des Heizungsgesetzes von Robert Habeck war, der Staat schützt diese Leute vor den schleichenden Preiserhöhungen. Und das hat man jetzt weggenommen. Ich finde, das ist richtig so. Wer jetzt es nicht begreift und sagt, ich baue mir noch eine schlechte Gasheizung ein, der muss das dann halt am Ende bezahlen und ertragen. Anstatt dass man ihn vorne zwingt, muss er eben hinten dann sein, wenn es ein Fehler war, seinen Fehler auch bezahlen. Das finde ich schon richtig.
Aber
verschweigen sollte man das nicht. Ja,
wir
das wird jetzt
in
nicht
der Ausgestaltung sehen. Und wichtig war uns ja, dass Investitionen nicht deswegen gehemmt werden oder nicht stattfinden, weil man eben zu starre Vorgaben macht. Vorgaben macht, die auch nicht bezahlbar gewesen wären für den einen oder anderen. Ich glaube, das wäre für viele eine ganz, ganz große Herausforderung gewesen, wenn
so eine
Modernisierung
Heizung. Exakt,
hätte,
ja, klar. Das hat ja den Aufwand.
Aber das ist doch alles nichts anderes als eine totale Verschleppungstaktik. versuchen das Problem immer weiter in die nächste, am besten in die nächste Legislaturperiode zu verschieben, wo sich dann andere darum kümmern müssen. Denn wir wissen ganz genau, das kann man dann politisch nachher nicht durchkriegen. Ja, dann Pech gehabt. Wir haben euch doch damals gesagt, ihr sollt eine Wärmepumpe einbauen. Das wird nicht funktionieren, wenn es dann soweit ist. Und ich finde, hier liegt wirklich eine gefährliche Erzählung zugrunde, die immer heißt Wirtschaft gegen Klimaschutz. Und das ist wirklich eine PR-Kampagne der fossilen Lobby, die sich jetzt seit Jahrzehnten wacker hält. Und wir wissen, das stimmt so nicht. Denn woran krankt die deutsche Wirtschaft im Moment? Sicher nicht an zu viel Klimaschutz. Sie krankt daran, dass wir zu abhängig sind von fossilen Energieimporten. Siehe Iran, das wird uns sehr teuer zu stehen kommen. Mal wieder, dass wir immer noch von Öl und Gas aus dem Ausland abhängig sind. Das ist das, was uns nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sehr teuer zu stehen gekommen ist. Naja, deshalb ist der Strompreis so hoch. Da müssen wir uns wirklich mal mit befassen. Hätten wir früher in Erneuerbare und in das Netz investiert, wären wir schon sehr viel weiter erkrankt an der fehlenden Digitalisierung. Das sind die Probleme der deutschen Wirtschaft. Und dann ganz unten kommt vielleicht die Herausforderung, die ich ja anerkenne, die man durch Klimaschutz und durch eine Systemtransformation hat. Aber das kommt wirklich ganz hinten an der Liste und kann eben gegengerechnet werden durch die massiven Kosten, die durch fehlenden Klimaschutz entstehen. Ja,
also das ist Ihre Liste, aber es ist nicht die Liste.
Naja,
in dem Sinne, man kann
sie eine Wirtschaft von Ökonomen, von Wissenschaft gestützte, sehr gut gestützte Liste.
Aus einer Seite. Nein. Denn warum doch? Wir können jetzt ja, nein sagen. Wir haben einfach unterschiedliche Wahrnehmungen und werden für beide Positionen genug wissenschaftliche Expertise finden. Klar ist doch, die überbeschleunigte Energiewende, dadurch, dass Erneuerbare angeschlossen werden mussten, insbesondere im Solarbereich, auch dann, wenn die Netzkapazität und die Speicher nicht da waren, das hat zu enormen Kosten geführt. Das war mir in meiner aktiven Zeit als Politiker immer ein Dorn im Auge. Und Gottlob kommt jetzt eine Wirtschaftsministerin und sagt, wir kappen die Förderung und wir reduzieren das Tempo des Zubaus der erneuerbaren Energie, insbesondere Photovoltaik, auf das, was die Netze aufnehmen können, weil wir nämlich sonst immer weiter steigende Netzentgelte haben. Weil die Einspeiser bekommen ja ihre Subvention, selbst wenn die Energie entsorgt werden muss. Das ist also ein guter Schritt.
Also
auf der anderen Seite bei Frau Barken, auf der anderen Seite, Sie kommen ja aus Baden-Württemberg, beim Auto sehe ich es etwas anders als Sie. Da ist das, was die Kommission macht, eine Verschlimmbesserung. Denn das, was an Bedingungen jetzt vorgegeben wird bei den Verbrennungsmotoren nach 2035, ist nahezu physikalisch, technisch nicht erreichbar. Und der Preis ist, dass ab 2030 die Flotten, also da, wo die ganzen qualitätsvollen deutschen Autos hinverkauft werden, dass ab 2030 die Flotten komplett mit E betrieben werden müssen für die deutschen OEMs. Und ich meine, Sie wollen ja auch vom Daimler-Arbeiter in Baden-Württemberg gewählt werden. So. Für die wird es schlechter.
Also das Bundesverfassungsgericht würde das, glaube ich,
was politisch auch möglich ist. Ich denke, es ist ein erster Schritt gewesen, ein richtiger Schritt gewesen. Und Umdenken in Brüssel, wissen Sie auch, passiert nicht von heute auf morgen. Aber es ist mal ein erster Schritt. Und natürlich haben Sie recht, Wirtschaftspolitik und Klimaschutz sollte nicht immer gegeneinander gedacht werden, sondern gemeinsam. Es muss aber alles auch pragmatisch umgesetzt werden. Die Menschen dürfen nicht überfordert werden. Und ich denke, in diesem Sinne wird jetzt auch das Heizungsgesetz geändert. Und es ist auch gut so.
Also ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das Heizungsgesetz ein großer Treiber, insbesondere in Ostdeutschland, das werden wir bei den Wahlen dann sehen, für die AfD waren. Und dann sind wir beim Wahlkampf und das, was der CDU-Spitzenkandidat im erwähnten Baden-Württemberg, also ihrem Heimatland, Frau Wagen, erlebt hat, als eben vor 8 Jahren einmal kurz, wie soll man sagen, die Sprachführung entglitten ist. Clara Pfeffer.
Manuel. Bodenseeblaue Augen und ein Haarschnitt, präziser als jede schwäbische Kehrwoche. Unangenehm? Willkommen im Alltagssexismus. Kein Verbrechen, aber Nährboden für mehr. Hagel wollte mit seinem Spruch über eine Schülerin gefallen und bekam das Signal, es funktioniert. Ein Problem, das weit über den CDU-Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg hinausreicht. Trotzdem, er ist kein Trump, Epstein oder Andrew. Der Online-Hass ist maßlos und verwischt die Unterschiede zu den wirklich schlimmen Fällen. Aber Hagel hat seine Chance auf ein eigenes Profil verpasst. Vor dem Video kannte ihn kaum jemand. Jetzt bestimmen andere das Bild und der Wahlkampf wird schmutzig.
Also ich meine nicht, dass er die Chance auf ein eigenes Profil verpasst hat. Ich meine, dass es bezeichnend ist, wenn jetzt seitens der Grünen nicht mehr über Themen geredet wird, die ganze Zeit schon kaum über Themen geredet worden ist und man es jetzt auf die persönliche Weise versucht. Das ist, sage ich mal, wahrscheinlich das gravierendste Beispiel. Es gibt noch andere Beispiele. Und so sollten wir eigentlich alle zusammen nicht den Wahlkampf führen. Es gibt genug Themen in Baden-Württemberg, über die man sprechen kann. Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, Sicherheitspolitik. Da hat Manuel Hagel ganz klare Inhalte, eine ganz klare Vorstellung, wohin er das Land bringen will. Auch aus der Erfahrung der letzten Jahre als Fraktionsvorsitzender heraus, wo er immer, denke ich, dafür gestanden ist, dass er auch ganz klare Ansagen macht. Also an Profil mangelt es nicht. Und ich würde mir auch als Frau wünschen, wir würden solche Diskussionen dann führen, wenn sie auch zu einem Ergebnis kommen, wenn wir sie mal offen und in der Breite führen können und nicht kurz vor einer Wahl ganz bewusst gesteuert, um jemandem zu schaden.
Sie haben sich den Zeitpunkt dieser Diskussion nicht aussuchen können. Das kommen wir vielleicht gleich nochmal, wie schmutzig in Anführungsstrichen das im Wahlkampf war. Aber ein Thema ist es ja schon. Wir haben über MeToo geredet, wir haben über Geschlechterverhältnisse, Equal Pay, also die Rollen der Geschlechter, ihre Verhältnisse und was geht hier eigentlich noch und wo verlaufen die roten Linien, die sich auch verändert haben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Wahrscheinlich ist das auch normal, dass es das tut. Und auf welcher Seite hat er jetzt eigentlich diese Äußerung, andersrum, auf welcher Seite ordnen wir heute dieser Linie die Äußerungen von damals vor 8 Jahren ein? Ist das jetzt Mist, wie Manuel Hagel sagte, pardon, oder ist es eben Sexismus und absolut übergriffig, anzüglich, geht gar nicht?
Also das ist ja absolut eindeutig zu beantworten. Natürlich ist das Sexismus und geht gar nicht. Das hat er ja wenigstens auch selbst erkannt. Die Entschuldigung ist zwar auch bedenklich.
Mist hat er was anderes gesagt, als ich bin des Sexismus schuldig.
Naja, er hat zumindest erkannt, dass das ein ziemlich blöder Satz war. Darauf können wir uns zumindest schon mal einigen. Da bin ich ja schon froh drum. Aber dass das sexistisch war und er das auch hätte anders anerkennen müssen, also sich dann zu entschuldigen, zu sagen, meine Frau hat mir den Kopf gewaschen. Ich weiß gar nicht, ob es das sogar noch schlimmer macht. Das war ja seine Entschuldigung an der Stelle. Und ich finde, Frau Wagner, man darf nicht unterschätzen, dass eine Landtagswahl immer auch eine Personenwahl ist. Es geht hier um den Ministerpräsidenten und ein wichtiges Amt. Und da geht es natürlich um die Frage, ist jemand eigentlich reif genug für ein solches Amt? Und diese Aussage lässt zu Recht Zweifel zu, ob Manuel Hagel der richtige Kandidat ist.
Also die Landtagswahlen werden immer stärker personalisiert, fast wie Oberbürgermeisterwahlen. Dabei geht es da um Regierungen. Die Länder haben Staatsqualität, wirken im Bundesrat mit. Also das ist schon was. Und ich frage mich, wie wirkt das auf die Beobachterinnen und Beobachter, also die Wähler in Baden-Württemberg, dass es nicht um die Schulen der Kinder geht, um die Arbeitsplätze in einem Land, das erhebliche industrielle Transformation vor sich hat, übrigens auch aufgrund eben beschriebener politischer Rahmenbedingungen und so weiter und so fort. Migration, Sicherheitsfrage und dann wird darüber diskutiert. Ich finde, das ist ein Problem von Medien und Politik gleichermaßen, dass man sich entfernt vom Alltag und den Sorgen der Menschen und dann über dieses Thema spricht. Zum Thema selbst.
Also zum Thema selbst sagen.
Können sofort auf das andere auch nochmal eingehen. Ich will nur zu der Sache auch selbst sagen, natürlich ist es eine verrutschte Äußerung, die nicht Respekt zeigt. Und deshalb hat er sicher zu Recht entschuldigt. Ich glaube, man braucht aber auch menschliche Maßstäbe. Wer in der Öffentlichkeit steht, sagt auch manchmal dummes Zeug. Das passiert. Was mich nur an der Sache selber, ich sage mal, irritiert hat, es handelte sich auch noch um Schülerinnen. Mhm. Und als Vater einer Tochter würde ich es als äußerst verstörend empfinden, wenn der Inhaber eines Mandats über meine Tochter so öffentlich spricht. Das ist einige Jahre her. Er hat sich entschuldigt. Aber der gute Rat ist, man sollte das meiden.
Ja, absolut. Ich glaube, das hat er auch erkannt. Er hat dazu direkt auch das Notwendige gesagt. Und die Frage ist auch immer, was hat er da gesagt? Was hat er da vor 8 Jahren gesagt? Und welche Haltung hat er zu solchen Fragen? Und da kann ich Ihnen sagen, ich kenne ihn lange, habe auch mit ihm zusammengearbeitet. Er hat da in keinster Weise eine problematische Haltung, eine problematische Ansicht, will Frauen auch nicht herabwürdigen, reduzieren, in keinster Weise. Und natürlich ist es eine Persönlichkeitswahl. Deswegen stellen sich die Bürgerinnen und Bürger auch zu Recht die Frage, wen möchte ich an der Spitze meines Bundeslandes haben, der meine Interessen vertritt. Aber da muss man dann eben auch in die Waagschale legen, mit welcher Schmutzkampagne so jemand überzogen wird, aus welcher Ecke es kommt und ob das dann vielleicht auch einiges über die Persönlichkeit
des anderen aussagt. Das kann man ja dazu sagen.
Ja.
Und ich finde, von wegen Medien, Herr Linden, haben Sie natürlich einen Punkt. Das Thema war plötzlich raketenartig sehr, sehr groß in den sozialen Medien, dann aber auch in den digitalen, wenn man so will, Qualitätsmedien. Und ein bisschen unter die Räder gekommen ist, zumindest bei manchen, das ist zwar vorne die zwei, drei Zitate, die man wirklich zu Recht jenseits der Linie empfinden oder sehen kann, waren. Und danach gab es aber nochmal 5 Minuten zum selben Thema, nämlich zu diesem Hin und Her und Austausch zwischen der Schülerin und dem, damals glaube ich, als Generalsekretär ist er da aufgeschlagen. Und da spricht er über die Schülerin und das, was sie sagt und was er davon ernst genommen hat, was er ihr gesagt hat, was sie von ihm ernst genommen hat und wie die nachher auseinandergegangen sind. Und das war, zumindest so wie er es berichtet hat, ein Gespräch auf Augenhöhe. Das also nichts mehr mit dem zu tun hatte, was er sich vorher, in Anführungsstrichen, in der Beschreibung geleistet hatte. Und das ist in der Betrachtung des Ganzen ganz schön unter die Räder gekommen, brandbeschleunigt durch eine sehr clever agierende grüne Bundestagsabgeordnete.
Aber deswegen würde ich ja auch sagen, das ist ein Symptom einer Gesellschaft, die eben diese kleinen Alltagssexismen, wenn wir sie mal als klein bezeichnen wollen, ich finde es auch ein bisschen schwierig, das einfach mal eben so beiseite zu schieben, die das immer wieder akzeptiert und stillschweigend einfach hinnimmt, als wäre es unveränderbar. Also solche Dinge müsste man eigentlich, ich finde es richtig, da sehr streng zu sein. Und ja, der Wahlkampf ist schmutzig, aber da komme ich nochmal dazu. Die CDU dachte eben, sie kann hier im Schlafwagenmodus irgendwie diesen Wahlkampf überstehen, bloß nicht zu viel Aufsehen erzeugen. Den Manuel Hagel, den kennt keiner, aber der sieht irgendwie ganz nett aus. Und wir auf Bundesebene sind die Grünen unbeliebt, also werden wir das schon irgendwie schaffen. Und sie haben es tatsächlich verpasst, wirklich zu sagen, für welche Themen sie hier einstehen wollen. Währenddessen hat Cem Özdemir massivsten Wahlkampf gemacht und aus allen Ecken wirklich da geschossen und gerade eben auch online.
Ja,
und diesen Fehler hat die CDU jetzt schon mehrfach gemacht.
Aber keine Themen benannt. Und
also ich finde das im Übrigen, Sie sind ja befangen. Ich bin ja kein aktiver Politiker mehr. Ich kann das gar nicht finden, was Sie gesagt haben, dass Cem Özdemir die tollen Themen gesetzt hat.
Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass er die tollen Themen gesetzt hat.
Ja, so hatte ich Sie verstanden. Nee,
dann haben Sie mich falsch verstanden.
Gott sei Dank. Passiert offenbar unter Menschen. Also ich kann das nicht finden. Ich finde, dass jetzt diese Diskussion über die alten Äußerungen von Herrn Hagel, die übrigens auch hier niemand relativiert hat, dass die ablenkt von den wirklichen Themen im Land. Und ich beklage die reine Personalisierung, die wir oft bei unseren Wahlkämpfen auf der Länderebene haben, weil da geht es wirklich um Richtungsfragen, Marktwirtschaft, Leistungsorientierung im Bildungssystem, öffentliche Sicherheit, nachhaltige öffentliche Finanzen und so weiter. Das sind ja wichtige Themen. Hätte man genug Kontroverse haben können. Und ein Stück ist es auch vielleicht eine Verantwortung der Medien, das erlaube ich mir zu sagen, zu dosieren. Natürlich müssen sie berichten über sowas, da völlig klar. Aber ich finde, zu einem professionellen journalistischen Blick gehört dann auch, wie wir es jetzt machen, zu enttarnen, dass es jetzt nicht nur um die Entlarvung von Alltagssexismen geht, wie Sie gerade gesagt haben, Frau Pfeffer, sondern dass dahinter auch harte Machtauseinandersetzungen stehen, weshalb diese Themen genau jetzt in genau dieser Weise aufgebracht werden.
Da gebe ich Ihnen recht.
Und hinter uns steht ein Team und ein Programm. Und es gibt nicht den Wolf im Schafspelz, wie es bei Herrn Özdemir der Fall ist, der ja gar nicht mit seiner Partei wirbt auf den Wahlplakaten, wo man auch sicher sein kann, dass das, was er sagt, von seiner Partei gar nicht so getragen wird. Und bei uns ist das eine Teamaufgabe auch mit dem Landesvorsitzenden, hinter dem alle stehen und mit ganz klaren Themen, die wir in den letzten Wochen auch so artikuliert haben.
Und so viel Wahlkampf durfte hier jetzt auch noch sein, musste hier jetzt auch noch sein.
Ich
muss jetzt hier weitermachen, Herr Lindner.
Wer CDU und Grüne nicht wählen will, hat ja auch noch weitere Optionen.
Na gut.
In Erinnerung.
Na gut. Und Sie haben jetzt auch die Gelegenheit, da auch einen Punkt zu machen und für Ihre Themen einzustehen. Sie haben nämlich in Ihrer langen Liste eben nicht die Gesundheitspolitik gehabt. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Ina Wagen.
Umfassende Reformen im Gesundheitswesen sind überfällig. Seit Jahren gibt es ein massives Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben. Die entstandenen Finanzlücken in Milliardenhöhe wurden in den letzten Jahren in erster Linie durch immer höhere Krankenkassenbeiträge gedeckt. Das hat negative Folgen für den finanziellen Spielraum jedes Versicherten und den Standort Deutschland. Diese verhängnisvolle Routine werde ich beenden. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass die Kosten unseres Sozialstaates nicht komplett aus dem Ruder laufen. Das bedeutet keinesfalls einen Kahlschlag bei den Leistungen. Der Kerngedanke unseres Solidarsystems bleibt unangetastet. Eine gute Gesundheitsversorgung für alle. Die Strukturen werden modernisiert mit mehr Digitalisierung, mehr Steuerung und mehr helfenden Händen in der Versorgung.
Ich werde diese Routine beenden, ist natürlich ein starker Satz, muss man sagen. Das wäre, da wären Sie, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich die erste, zumindest solange ich dem Geschehnis dabei wohne. Gesundheitsreform extrem schwierig. Können Sie wir müssen ja mal anfangen mit etwas Konkretem. Also keine Kürzung, zumindest kein Kahlschlag, aber mehr Geld soll es irgendwie auch nicht ins System geben, weil das irgendwie dann noch alle Kosten und Abgaben treibt, würde Herr Lindner sofort sagen, ist dann zu teuer und macht die Arbeitsplätze kaputt. Aber was wird es denn dann? Fangen wir dann bei so Sachen an wie telefonischer Krankschreibung, weshalb bei uns die Krankenstände ja offenkundig höher sind als in anderen Ländern?
Na, es geht darum, zum einen die Beiträge zu stabilisieren. Das heißt, es wird ein Sparpaket geben, wird es Vorschläge geben einer Kommission Ende März. Wir werden das dann umsetzen. Wir haben im nächsten Jahr Lücken von 11, 12, 13 Milliarden Euro. Und Beiträge zu stabilisieren ist eben wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Unternehmen. Also das eine ist sparen und das andere ist effizienter mit dem Geld im System umzugehen. Durch mehr Steuerung, zum Beispiel nicht direkt zum Facharzt, erst zum Hausarzt, sich lotsen lassen durchs System, die Last auf breitere Schultern verteilen, weitere Berufsgruppen mit in die Versorgung einbeziehen, dadurch auch effizienter werden, die ärztliche Zeit entlasten. Also es braucht Sparmaßnahmen und es braucht auch strukturelle Maßnahmen.
Aber wer sollte sparen? Sparen heißt ja weniger ausgeben. Das ist zumindest bei manchen Bundesregierungen heißt sparen weniger Schulden aufnehmen, aber sparen heißt ja eigentlich weniger ausgeben. Also wenn wir nicht sagen wollen, mehr Geld ins System, sondern weniger Geld raus aus dem System, also weniger Leistungen.
Dann zum Beispiel für Doppelvergütungen, die es gibt, Fehlanreize im System. Wir haben jetzt vor einigen Tagen die Diskussion gehabt über lange Wartezeiten auf Facharzttermine. Gleichermaßen haben wir da Anreize gesetzt, finanzieller Art. Das ist auch kritisiert worden, dass die nicht den ausschlaggebenden Erfolg gehabt haben. Solche Dinge muss es sein.
Hier ist aber doch zunächst einmal anzuerkennen, dass hier eine Gesundheitsministerin sitzt, die nicht wie ihre Vorgänger, auch die der CDU, über die Ausweitung von Leistungen zuerst spricht, wenn sie ihr Ressort beschreibt, sondern Solidarität äußert mit den Beitragszahlern. Das ist doch zunächst mal anerkennenswert. Jetzt steckt der Teufel im Detail, weil es wird wieder der Effizienzzauberstab
und Digitalisierung genutzt.
Digitalisierung, Effizienz. Wir holen die Reserven aus dem System. Niemand muss sich Sorgen machen. Allen geht's besser als zuvor. Ich bezweifle, dass das in der Praxis sich eins zu eins so umsetzen lässt, dass es nicht doch den einen oder anderen gibt, der sagt: Oh, hier ist aber jetzt was passiert. Ich glaube, dass wir insbesondere uns die Frage stellen müssen, ob unsere Krankenhausinfrastruktur so bleiben kann, wie sie ist. Wir haben sehr viele Betten und ich glaube, dass da auch im Zusammenspiel ambulant, stationär viel getan werden kann. Ist aber ein Riesenthema. Jeder Landtagsabgeordnete und Bürgermeister wird sein Krankenhaus mit allen Funktionen verteidigen. Ich wünsche viel Freude und sehe das mit größtem Respekt, wenn Sie das angehen.
Krankenhausreform diese Woche im Parlament.
Ja, genau. Ich weiß nicht, wird die verschärft
Umsetzbar gemacht. Okay. Und mehr Ambulantisierung, da haben Sie recht, natürlich.
Generell bleibt der Befund, wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt und gleichzeitig mit dem höchsten Krankenstand. Und irgendwas an dem System scheint da nicht zu funktionieren.
Ja, allerdings. Ich finde aber auch, dass, und das wird Ihnen jetzt wahrscheinlich wieder nicht gefallen, Herr Lindner, obwohl ich Ihnen bis dato komplett in der Analyse zustimme, wir trauen uns eben auch nicht richtig an die Prävention ran. Die Prävention, und das machen andere Länder wie Großbritannien und Frankreich vor, heißt zum Beispiel Zuckersteuer, Tabaksteuer, heißt wirklich an die Dinge ranzukommen, die diese Gesellschaft so massiv krank machen, dass wir nicht mehr so tun können, als wäre das hier freie Wirtschaft und jeder kann machen, was er will und ist ja nicht so schlimm, muss jeder für sich selber wissen, wie viel Zucker er zu sich nimmt.
Zuckersteuer macht doch nur teurer.
Ja, aber aber sie funktioniert in Großbritannien bei zuckerhaltigen Getränken, haben nämlich die Hersteller dann den Zuckergehalt reduziert. Und weil sie nämlich nicht alles weitergeben können, einfach so an die Konsumenten. Insofern müssten wir uns schon mal richtig rantrauen, weil Prävention könnte die Kosten dieses Gesundheitssystems wirklich massiv reduzieren. Und das finde ich immer schade, dass wir uns da nicht rantrauen.
Kurzfristig, aber Sie haben natürlich recht, andere Länder gehen andere Wege, haben strengere Maßnahmen, haben bessere Erfolge. Und wir müssen jetzt für uns einen Weg finden. Wir sind ja hier kein Land, das sehr stark auf Verbote setzt, zumindest meine Partei nicht. Also muss man schauen, wie man auch
Anreize
schafft.
Aber Sie sagen trotzdem, andere Länder haben bessere Erfolge.
Ja, ich als Gesundheitsministerin muss ja gucken, wie kommen wir voran für die Gesundheit der Menschen. Ich glaube, Prävention, um zu sparen, ist jetzt nicht so die Geschichte, die man den Leuten erzählen kann. Prävention, damit man längere gesunde Lebensjahre hat, ist, denke ich, die bessere Geschichte für die Menschen. Und das ist auch mein Ansatz. Und natürlich, wenn man nicht eine Krankheit behandeln muss, weil sie gar nicht entsteht, hilft das auch dem System. So, und da müssen wir unseren Weg finden. Der, den wir bislang gegangen sind, ist in der Tat weniger erfolgreich als den andere Länder
gegangen
sind.
Aber noch einmal auf die Haltungsfrage, in Anführungsstrichen. Das geht natürlich nicht bei schwierigen und schwerwiegenden Krankheiten, das ist ja ganz klar. Aber die Krankenstände in Deutschland sind nach der Corona-Pandemie wenig gesunken bis gar nicht. In allen anderen Ländern, die Corona aber auch hatten, ist es dann wieder auf das Vor-Corona-Niveau gegangen. Also haben wir ein Problem auch mit unserem eigenen Kranksein? Sind wir alle viel zu häufig krank und produzieren dann so auf kleiner Basis im System aber gigantische Kosten, weil es so viele machen? Und könnte man da nicht dran gehen, bevor man anfängt, wirklich erstens Krankenhäuser zu schließen oder noch Zuckersteuern zu entwickeln?
Also man muss sich die Zahlen mal anschauen. Natürlich gibt es den Vergleich zu anderen Ländern und es gibt bei uns einen relativ starken Anstieg ab 2022 und wusste ich vorher auch nicht. Ab da gibt es erstmals überhaupt eine vollständige, wenn man so sagen kann, vollständige Erfassung der Krankenstandsmeldungen. Das heißt, die Krankenstände vorher sind weder mit dem jetzigen richtig vergleichbar und auch innerhalb Europas gibt es natürlich, sag ich mal, andere Voraussetzungen, dass man sich da auch nicht immer nur vergleichen kann. Also der Anstieg, den muss man, sag ich mal, relativieren, aber natürlich muss man dahinter gucken, warum sind Menschen so viel krank, psychische Erkrankungen sind gestiegen und welche Maßnahmen kann man dagegen setzen. Es ist sicherlich nicht die telefonische Krankschreibung des Allheilmittel.
Aber trotzdem ist es ein Problem, dass das so möglich ist, weil die Hürde ist zu niedrig. Ich darf Ihnen sagen, ich habe ja die Schreibtischseite gewechselt. Auf Seite der privaten Wirtschaft wird es tatsächlich so empfunden, dass es gegenüber der Zeit vor der Pandemie insgesamt ein gewachsenes Niveau gibt.
Wir müssen jetzt Schluss machen.
Und deshalb würde ich sagen, elektronische Krankschreibung sollten wir mal übergangsweise aussetzen und gucken, was passiert.
Okay, jetzt übergangsweise müssen wir vor allem Schluss machen, weil diese Sendung leider schon zu Ende ist. Ich bedanke mich sehr in dieser Runde für die engagierte Diskussion. In 7 Tagen kommende Woche ist Pina Atalay für Sie hier und darauf in 14 Tagen kommen wir wieder mit Blume und Pfeffer und bis dahin können Sie noch unter die YouTube-Veröffentlichung Ihre Kommentare schreiben und wir antworten wahrscheinlich auch.